Bobby Charlton war einer der besten offensiven Mittelfeldspieler aller Zeiten. Ein Künstler am Ball und trotzdem ein Mannschaftsdiener. Titelhamster mit Manchester United, eine Ikone der Red Devils, ein Gentleman und Vorbild auf und neben dem Platz. Achso, und natürlich Weltmeister, 1966 mit England im eigenen Land, nach dem 4:2 im Finale gegen Deutschland. Beliebt und geachtet von Freund und Gegner wegen seines großartigen Charakters. Ein bescheidener Star mit einer Karriere, die ihresgleichen sucht und nur schwerlich finden dürfte. Die Karriere einer echten Legende, die Charlton selbst als Wunder und Glück bezeichnete, weil ein tragisches Unglück sie fast im Keim erstickt hätte.
Sie sind die berühmtesten, Pelé, die erfolgreichsten, Kroll, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus erzählt von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ich glaube, Gary Neville, der bringt's bei Sky Sports wirklich auf den Punkt. Am Tage von Sir Bobby Charltons Tod, am 21. Oktober 2023, da sagte er zu Ehren der Manchester United-Legende das hier.
I think he is the greatest English football player of all time.
Er ist der größte englische Fußballer aller Zeiten, denn er hat die WM gewonnen, den Ballon d'Or, den Europacup, hatte großen Einfluss auf den englischen Fußball und er hat für Manchester United über 750 Spiele bestritten.
Bevor Gary jetzt hier alles vorwegnimmt, alle Erfolge und Verdienste aufzählt, zu denen wir natürlich auch gleich noch kommen, kürzen wir es etwas ab an dieser Stelle. Bobby Charlton, der hatte eine einzigartige Karriere, die er selbst als Wunder bezeichnete. Und damit hat er definitiv nicht übertrieben. Und er meinte das auch gar nicht unbescheiden, denn dass er die Karriere hinlegen konnte, die er hingelegt hat, war wirklich und buchstäblich ein echtes Wunder. Aber eben nicht, weil er aus einfachen Verhältnissen stammte, das trifft schließlich auf viele der größten Fußballer aller Zeiten zu. Charlton ist da definitiv nicht der Einzige, dem sein enormes Fußballtalent sozialen Aufstieg gebracht hat. Nein, sondern weil er zum einen mit Trainer Matt Busby jemanden hatte, der ihn schon sehr früh zur ersten Mannschaft von United dazugeholt hatte. Zu Busby gibt es übrigens schon eine eigene Folge bei den 100 Fußballlegenden. Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr es nicht schon habt. An dieser Stelle zu Busby nur kurz. Der setzte eben voll auf Jugend, auf seine Busby Babes. Und Bobby war ein Teil dieser Busby Babes, durfte eben schon früh mit der ersten Mannschaft mitspielen. Das war ein Teil, der zur wunderbaren Karriere von Charlton dann geführt hat. Und als zweites und wichtigerer Teil noch, er überlebte als gerade mal 20-jähriges Talent, wie durch ein Wunder, eine der größten Katastrophen der Fußballgeschichte. Den Absturz des British European Airways Flugs 609 am 6. Februar 1958. Das war ein Charterflug der Manchester United von einem Europacup-Spiel in Belgrad über München zurück nach Manchester bringen sollte. Aber dieses Flugzeug kam nie an.
Wir fuhren nach Belgrad und führten zur Halbzeit mit 3:0. Es schien, als sei alles in Ordnung, aber dann kamen sie zurück und schossen 3 Tore. Doch wir hielten durch und qualifizierten uns und waren alle extrem glücklich. Wir waren Jungs, die feierten und genossen, worin sie gut waren, Fußball spielen. Und es war wunderbar.
So erinnerte sich Bobby Charlton anlässlich des 50. Jahrestags der Katastrophe im Interview mit Manchester Evening News. Nach diesem turbulenten Spiel damals, 58, war United fürs Halbfinale im Landesmeistercup qualifiziert. Die Stimmung an Bord also entsprechend bestens. Und dann musste die Maschine planmäßig im völlig verschneiten und vereisten München-Riem zwischenlanden, um aufzutanken. Doch dann gab es Probleme beim Weiterflug. Die Piloten hatten einen unregelmäßigen Ladedruck in beiden Motoren festgestellt. 2 Startversuche waren deswegen schon abgebrochen worden, doch statt die Triebwerke neu zu justieren, versuchten sie ein 3. Mal abzuheben. Ein Fehler mit tragischen Folgen.
Beim 3. Versuch schossen wir durch den Begrenzungsraum und es kam zur Tragödie, zu einem schweren Unfall, bei dem so viele Menschen getötet wurden.
23 der 44 Personen an Bord starben bei dem Absturz, darunter 8 Spieler, weil das Flugzeug nicht die für den Start nötige Geschwindigkeit erreicht hatte. Der Startvorgang aber auch nicht mehr abgebrochen werden konnte. Der damals 20-jährige Bobby Charlton überlebte vergleichsweise leicht verletzt, weil er und Mitspieler Dennis Violet vor dem Abflug ihre Plätze im Flieger mit Tommy Taylor und David Peck getauscht hatten. Beide starben. Charlton wurde mit seinem Sitz beim Aufprall aus der Maschine katapultiert und dann konnte ihn sein Mitspieler Harry Gregg bewusstlos rechtzeitig von der Maschine wegziehen, ehe sie explodierte. Der 6. Februar 1958 wurde für den Club, aber auch für Charlton persönlich zu einem Wendepunkt, veränderte sein Leben von Grund auf und hatte entsprechend auch Einfluss auf seinen Charakter und natürlich auch seine spätere Karriere.
Es hatte große Auswirkungen auf mich und meine ganze Einstellung. Ich kam wahrscheinlich deswegen in die erste Mannschaft und schneller ins Nationalteam, als es mir sonst gelungen wäre.
Das sagte Bobby Charlton im Interview für History of Football viele Jahre später. Schuldig habe er sich gefühlt, dass ausgerechnet er überlebt hatte und dass der Tod so vieler talentierter Spieler und Freunde letztlich seinen eigenen Aufstieg ja auch gepusht hatte.
Plötzlich war ich Stammspieler und das änderte mein Leben komplett.
Das Ereignis habe ihn aber vor allem auch demütig gemacht, betonte er später immer wieder, weil eben so viele andere Mitglieder der Busby Babes ihr Leben verloren hatten, bevor sie ihre sportliche Blüte überhaupt erreichen konnten. 3 Wochen nach dem Unglück war Bobby Charlton plötzlich Stammspieler bei Manchester United und die Säule einer komplett neu formierten Mannschaft. Und 2 Monate später war er dann auch schon Nationalspieler und bestritt sein erstes von insgesamt 106 Länderspielen, in denen er 49 Tore schoss. Er spielte 4 Weltmeisterschaften, feierte 1966 den WM-Titel. Bei United wurde er zum Kapitän und Schlüsselspieler, schoss 249 Tore in 758 Einsätzen und gewann mit den Red Devils insgesamt 3 Meisterschaften, den FA Cup, 3-mal den Charity Shield und 1968 dann auch noch den Europapokal der Landesmeister. Und im Finale, da steuerte er beim 4:1 nach Verlängerung über Benfica 2 Tore bei. Ein Sieg, der natürlich vor allem wegen der schrecklichen Ereignisse 10 Jahre zuvor besonders war. Und insgesamt sind das stolze Meriten, die Charlton bei United zur absoluten Legende machten und dafür sorgten, dass Manchester United ihm zu Ehren auch eine Statue baute und der Südtribüne im Old Trafford seinen Namen gab. Auch Jahrzehnte nach seiner aktiven Laufbahn sprechen Fans, Kollegen, Experten überall auf der Welt nur in den höchsten Tönen von Bobby Charlton.
Er war eine Ikone, eine Legende, ein Fußballgigant. Ein großartiger Torschütze und schütze großartiger Tore. Seine Technik war unglaublich. Und wo auch immer auf der Welt er hinging, wusste jeder, wer Sir Bobby war. Das fasst seinen Status ganz gut zusammen. Er war unglaublich und bescheiden und nett.
Das war Alan Shearer in der BBC nach dem Tod Bobby Charltons 2023. Dass Charlton nicht nur in Manchester, sondern in ganz England, auch bei Rivalen und auch bei späteren Fußballergenerationen, selbst nach seinem Tod noch so verehrt und geliebt wird, das hat mit seinem Erfolg, aber vor allem mit dem letzten Satz von Shearer zu tun, der Charlton charakterlich beschreibt, mit seiner Bescheidenheit, Demut und Bodenständigkeit, damit, dass er zeitlebens eben nie vergessen hatte, woher er kam. Und er kam aus Ashington, einer kleinen Bergarbeiterstadt im Norden Englands. Dort lernte er seine Werte kennen, Verantwortung, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, seinen Sinn für Fairness und Gerechtigkeit. Er lernte den Wert harter Arbeit kennen und natürlich auch das Fußballspielen auf der Straße. Stundenlang wurde jeden Tag dort gekickt. Und Familie Charlton war fußballerisch auch vorbelastet. 4 Onkel mütterlicherseits kickten höherklassig und auch Mutter Elizabeth, genannt Sissy, war komplett fußballverrückt, erzählt sie in dieser BBC-Doku.
Ich komme aus einer Fußballfamilie. Was kann man da erwarten, wenn 4 Brüder Profis sind? Sie wuchsen in einer Fußballatmosphäre auf, mit einer fußballfanatischen Mutter.
Sissy ließ ihre Söhne Bobby und Jack, ebenfalls später Profi, Nationalspieler und Weltmeister, allerdings in der Abwehr, dann sogar im Haus kicken und trainieren.
Wir hatten eine Kommode auf hohen Beinen. Das waren ihre Torpfosten. Und davor hechteten sie rum. Bobby besonders gerne auch in der Küche.
Und die Mama spielte selbst auch gerne mit, wenn die Söhne kickten, trainierte sie sogar. Und legte damit also letztlich die Grundlage dafür, dass Bobby über Englands Schülernationalteam mit 15 den Weg zu United fand. Und vielleicht ist die Mama sogar der Grund dafür, dass Charlton anders war als die typisch britischen Spieler seiner Zeit. Die lebten ja vor allem von Kraft und Einsatz. Klar, Ausdauer hatte Bobby Charlton auch, war außerdem extrem robust, nie verletzt, aber bei ihm kam noch viel mehr dazu. Er konnte nämlich beidfüßig kicken, zentimetergenaue Pässe schlagen, hart und vor allem platziert aus der Distanz schießen. Er war ein technisch beschlagener Mittelfeldstratege und unermüdlicher Antreiber. Und egal ob bei United oder in der Nationalmannschaft, wenn es drauf ankam, übernahm Bobby Charlton Verantwortung. Als Kapitän im Club und auch als Kapitän ohne Binde im Nationalteam. Charlton stellte sich immer voll in den Dienst der Mannschaft und sein eigenes Ego hinten an. Auf und neben dem Platz und sowohl während als auch nach seiner aktiven Zeit weiß auch Kommentatorenlegende Marcel Reif bei Bild zu berichten.
Der bescheidenste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ich war ein Mensch, der bei einigen Champions League spielt, bei United, wenn er auf die Tribüne kam, das war kein Einmarsch, nie, sondern da kam ein stiller Freund, immer freundlich lächelnder Mensch und alle haben ihn mit allergrößtem Respekt, sind sie ihm begegnet. Ein großer.
Und auch wenn der WM-Titel 66 untrennbar mit Jeff Hurst und dessen Toren beziehungsweise vor allem mit diesem einen Tor im Finale gegen Deutschland verbunden ist, er trug im Wesentlichen die Handschrift von Bobby Charlton, denn der hatte England überhaupt erst in dieses Finale gebracht. Zum Start der WM, da hatten sich die favorisierten Three Lions mit einem 0:0 gegen Uruguay noch nach Strich und Faden blamiert. Aber dann erlöste Charlton eine ganze Nation mit einem Weitschusstor im nächsten Spiel gegen Mexiko, brachte England wieder auf Kurs und im Halbfinale gegen Portugal stellte er mit 2 Toren auch den bis dato überragenden Torjäger Eusebio in den Schatten. Im Finale blieb er dann zwar unauffällig, aber das lag eben genau daran, dass er sich, ohne sich zu beklagen, von Trainer Alf Ramsey die Aufgabe aufdrücken ließ, den besten Deutschen, Franz Beckenbauer, 90 Minuten lang zu bewachen.
And it was probably the most important football match in my whole career. I've dreamt about it.
Das war wohl das wichtigste Fußballspiel meiner gesamten Karriere. Mein großer Traum. Und dann sagte er zu mir, Bobby, wir werden die WM gewinnen. Es gibt nur eine Person, die uns davon abhalten kann. Und das ist dieser junge Spieler, der deutsche Mittelfeldspieler. Und er sagte, ich möchte, dass du die gesamten 90 Minuten bei ihm bleibst und dich die ganze Zeit über nicht weiter als 1 Meter von ihm entfernst. Ich wollte eigentlich kein Manndecker sein. Aber später hörte ich, dass Helmut Schön, der deutsche Trainer, Franz Beckenbauer das Gleiche über mich gesagt hatte.
So much so.
Im wichtigsten Spiel unserer Karrieren mussten wir Manndecker spielen und hatten eigentlich überhaupt keinen wichtigen Anteil am gesamten Spiel.
Auch wenn es Charlton hier beim Laureus Award negiert, er hatte damit natürlich riesigen Anteil am Finalsieg. Nur er stand eben nicht im Fokus der Öffentlichkeit, nicht im Rampenlicht, aber das war ihm sowieso nie besonders wichtig. Nachdem ihn die Queen 1994 zum Ritter geschlagen hatte, bestand er darauf, bloß nie mit Sir angesprochen zu werden. So war Charlton. Neben seinen Mitspielern, den Lebemännern George Best und Dennis Law, war er der Ruhige, der Beherrschte, der stets die Kontrolle über sich und sein Spiel behielt und nie die Beherrschung verlor, immer fair blieb und in seiner ganzen Karriere gerade mal 2 gelbe Karten sah. Er war der Gentleman im Manchester United Triumvirat der späten 1960er und später ein würdiger Repräsentant im Board seines Vereins Manchester United. Er war es, der Sir Alex Ferguson zu United holte, ihn mit Rat und Tat in den ersten Jahren unterstützte, ihm den Rücken stärkte und damit auch die späteren Erfolge von United, zum Beispiel das Treble 1999, erst möglich machte. Er war der Garant für die Erfolge seines Herzensclubs, dem er zeitlebens bis zu seinem Tod 2023 als Folge seiner Demenzerkrankung die Treue hielt. Wenn man mal von einem kurzen und wenig erfolgreichen Intermezzo als Spielertrainer des damaligen Zweitligisten Preston North End nach seinem Karriereende 1973 nochmal absieht. Eine echte Legende. Ach, lassen wir Gary Neville lieber die abschließende Würdigung vornehmen. Der kann das noch viel besser beurteilen.
Er ist der beste Botschafter von Manchester United auf und neben dem Platz, der je gelebt hat. Und der beste Botschafter und die größte Ikone des englischen Fußballs ever.
Und deshalb natürlich auch in dieser Serie vertreten bei den 100 Fußballlegenden.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf
meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.